Also ja, Impfstoffe bisher noch nicht von Erfolg gekrönt für HIV, aber es gibt durchaus Entwicklung. Wo es sehr viel an positiven Nachrichten gibt, ist bei Therapien und Prophylaxen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 15. Juni 2026 in New York. Und das ist heute die zweite HIV-Episode. Also wir haben ja das aufgesplittet. Das letzte Mal habe ich über das Virus gesprochen, über die Geschichte, die Entdeckung des Virus und so weiter und so fort. Und heute geht es ein bisschen um weitere Entwicklung, nachdem die Erkrankung und das Virus entdeckt worden sind, um Diagnostik, um die Entwicklung von Impfstoffen, Entwicklung von Prophylaxen und Therapien und auch ein bisschen um die momentane Situation. Also nur ein bisschen Recap. Zur letzten Folge, im 1981 ist AIDS beschrieben worden. Der Name AIDS ist erst später entstanden, aber 1981 ist die Erkrankung das erste Mal beschrieben worden in den USA. Und dann 1983, 1984 ist dann das HI-Virus entdeckt worden. Und das war eben, als das angefangen hat, dass diese Pandemie begonnen hat, eine sehr schreckliche Erkrankung, ist nach wie vor eine schreckliche Infektion, schreckliche Erkrankung, aber die Situation hat sich eben sehr verändert und damals waren es halt marginalisierte Gruppen, die sich da vor allem infiziert haben. Also wirklich die homosexuelle Community war schwer betroffen, aber auch teilweise unterschiedliche migrantische Gruppen, Leute, die Hämophilie gehabt haben, weil die eben über Blutprodukte infiziert worden sind und so weiter und so fort. Das Problem war aber auch, dass diese Erkrankung von der US-Regierung damals nicht richtig angegangen wurde, das Problem nicht richtig angegangen wurde. Der Ronald Reagan war der damals Präsident und der hat, also wie gesagt, AIDS ist 1981 beschrieben worden, der hat erst 1985 das erste Mal wirklich über AIDS gesprochen. Und ich glaube 1987 hat er dann eine Address gegeben, wo er wirklich über HIV und das Problem AIDS gesprochen hat. Also das ist relativ lang offiziell ignoriert worden. Und dazu ist auch noch gekommen, dass natürlich ein ziemliches Stigma mit der Erkrankung einhergegangen ist. Und was man als Social Death bezeichnet, also Leute, die diese Erkrankung hatten, sind dann im Prinzip ignoriert worden beziehungsweise aus dem Sozialleben verschwunden. Man hatte eben keine Behandlungsmöglichkeit, man hatte Angst, die Leute waren ansteckend potenziell, obwohl es ziemlich schnell klar war, dass das nicht so einfach durch Berührung und so weiter und so fort übertragen wird, aber trotzdem hatte man da Angst. Und es war auch klar, dass die Leute sterben werden, also es gab keine Behandlung. Und das hat eben zu einerseits dem Stigma und andererseits zu was man als Social Death beschreibt, geführt. Weiters war das noch ein Problem, dass es eben wenig Informationen gab. Das ist so als Erkrankung von weißen Homosexuellen gesehen worden, aber gerade in der schwarzen und der asiatischen Community in den USA gab es wenig Informationen. Aber es gab grundsätzlich wenig Informationen und es haben sich dann Gruppen von Aktivisten gebildet, die eben versucht haben, Informationen weiterzugeben, andererseits auch offizielle Stellen zu pushen, damit in der Forschung was weitergeht, damit es mehr Aufklärung gibt, damit Therapien entwickelt werden und so weiter und so fort. Und Aktivismus war eben bei HIV wirklich sehr, sehr wichtiger Katalysator oder Faktor, der die Entwicklung von Prophylaxen und Therapien vorangetrieben hat. Da gab es schon 1982 die Gay Men's Health Crisis. Das war eine Gruppe, die der Larry Kramer und andere gegründet haben, die eben im Prinzip Advocacy gemacht haben für HIV-Infizierte und eben auch von den schwarzen Communities beziehungsweise Asian Communities in den USA. Da gab es die Black Coalition for AIDS Prevention. Und die Alliance for South Asian AIDS Prevention, die da eben Aufklärungsarbeit und auch im Prinzip Policy-Arbeit betrieben haben. Und 1987 ist dann die AIDS Coalition to Unleash Power oder ACT UP von Larry Kramer, der eben sehr wichtiger Aktivist war, gegründet worden. Und wie gesagt, die haben eben versucht, einerseits Aufklärung zu betreiben und andererseits Bewegung in die Sache zu bringen, was Forschung betrifft, was Policy betrifft und so weiter und so fort. Und die homosexuelle Community hat da natürlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und vielleicht, was man noch unterscheiden muss von der Rolle der homosexuellen Community, ist die Rolle der Leute, die selbst mit HIV infiziert waren und selbst AIDS hatten. Das waren nicht nur Homosexuelle natürlich, sondern auch Vertreter anderer Gruppen. Und da gab es auch sehr viel Aktivismus, also von Leuten, die selbst betroffen waren. Wie gesagt, das war ganz, ganz wichtig, um eben die Entwicklung von Impfstoffen und von Therapien, Prophylaxen weiterzubringen, weiter zu pushen und dann auch was jetzt das Teilen von Informationen betroffen hat. Und das hat auch wirklich großen Einfluss gehabt. Zum Beispiel gab es eine Veränderung in der amerikanischen Policy, was Versicherungen betrifft, den Affordable Care Act, und der ist eben aufgrund von diesem AIDS-Aktivismus eingeführt worden. Und das hat dann zum Beispiel erlaubt, dass in den USA, wo das ja mit dem Gesundheitssystem und den Gesundheitsversicherungen etwas anders ist, dass eben auch Leute mit existierenden Gesundheitsproblemen in eine Versicherung aufgenommen werden konnten oder aufgenommen werden mussten in dem Fall und dann Gesundheitsversicherung haben konnten. Also das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die dieser Aktivismus da vorangetrieben hat. Was auch interessant ist, sind diese Buyers Clubs. Das waren im Prinzip Zusammenschlüsse von Leuten, die teilweise Therapien, von denen man gar nicht gewusst hat, ob sie funktionieren, aber was geheißen hat, sie könnten funktionieren, gekauft und organisiert haben, eben von Gruppen von HIV-Infizierten und für Gruppen von Leuten mit AIDS. Da gibt es auch diesen Film Dallas Buyers Club. Das beschreibt eben eine dieser Organisationen und eine der Personen, die hier führend waren in einem dieser Buyers Clubs. Und wie gesagt, es gab sehr viel Aktivität hier in den 1980er Jahren, und dann 1988 gab es den ersten World AIDS Day, also wo man wirklich da sehr viel Fokus schon drauf hatte, dass diese Krankheit existiert, dass da was gemacht werden muss. Es sind natürlich sehr viele Leute an AIDS gestorben, und es sind auch sehr viele berühmte Leute an AIDS gestorben, vor allem Künstler und Musiker zum Beispiel. Also ein Beispiel ist der Freddie Mercury, der eben an AIDS gestorben ist. Der Isaac Asimov ist an AIDS gestorben. Der Keith Haring ist an AIDS gestorben. Der Michel Foucault ist an AIDS gestorben. Da gibt es eine sehr lange Liste von Leuten. Und wie gesagt, man hatte eben wirklich keine Möglichkeit, diese Leute vor allem in den frühen 80er Jahren zu behandeln. Was da auch noch dazu kommt, ist, dass es dann durchaus Strömungen gegeben hat von Leuten, die gesagt haben, naja, AIDS gibt's gar nicht oder es wird nicht von HIV ausgelöst. Dieser HIV-Denialism, wie man das nennt, das ist teilweise sogar nach wie vor noch ein Problem. Aber im Grunde gab es da zwei Ausprägungen. Eben die eine von Leuten, die gesagt haben, ja, AIDS wird nicht von HIV verursacht. Also diese Verbindung zwischen Virusinfektion und der Erkrankung stimmt nicht. Da gibt es andere Faktoren. Und dann gab es auch Leute, die gesagt haben, naja, AIDS existiert gar nicht. Was natürlich drastisch ist, wenn man die Erkrankung vor sich sieht und das trotzdem sagt, aber gut. Dann gab es auch noch eine, das war glaube ich Sowjetpropaganda, die ins Leben gesetzt wurde, dass HIV eine biologische Waffe ist, die von den US-Amerikanern entwickelt wurde. Also da gab es auch ziemlich viele Verschwörungstheorien. Zwei Personen, die man hier erwähnen sollte, ist einerseits der Peter Duisberg, der Biologe, Virologe an der UC Berkeley war, also eine sehr ernstzunehmende Person eigentlich, und der hat eben gepusht, dass AIDS durch nicht infektiöse Faktoren hervorgerufen wird. Und eine andere Person, eine sehr interessante Person sozusagen, die auch nicht an HIV als Ursache für AIDS geglaubt hat, war der Carey Mullis. Das war der Erfinder der PCR, der hat den Nobelpreis für die PCR bekommen. Und der hat aber auch nicht dran geglaubt, dass das HIV AIDS verursacht. Was hat sie auf der wissenschaftlichen Seite getan? Ganz wichtig war mal, dass man Möglichkeit gefunden hat, diese Erkrankung molekular zu diagnostizieren, beziehungsweise auch Blutprodukte, also Blutkonserven zum Beispiel, auf HIV screenen zu können. Das hat man gemacht, indem man Antikörpertests entwickelt hat. Also wenn Leute infiziert sind, machen sie eben Antikörper gegen das Virus und diese Antikörper kann man detektieren. Und da wurde 1985 der erste Test von der FDA, also von der amerikanischen Zulassungsbehörde, zugelassen. Das war natürlich super wichtig. Am Anfang war das natürlich noch etwas problematisch, weil es da, soweit ich weiß, viele Falsch-Positive gegeben hat. Aber grundsätzlich hat das dann funktioniert und das hat auch Blutprodukte um einiges sicherer gemacht. Also das ist die Detektion über Antikörper. Man kann dann auch spezifisch Antikörper verwenden, um Teile des Virus zu detektieren. Das kann man auch in solche Tests einbauen. Und andererseits kann man natürlich auch versuchen, das Virusgenom zu detektieren. Und zwar mit Hilfe einer PCR, die der Herr Mallis erfunden hat, der dann nicht an HIV geklappt hat. Aber gut. Und die PCR ist dann für wissenschaftliche Zwecke schon ab 1983 für HIV eingesetzt worden. Aber den ersten Test, Nucleic Acid Test, also NAT, für HIV, der ist erst 2001 von der FDA zugelassen worden. Also man kann HIV eben auf unterschiedlichste Weisen detektieren. Einerseits eben durch die Antikörper, wenn man schon Antikörper hat nach der Infektion, beziehungsweise dann aber wirklich auch über eine PCR. Und anfangs waren das noch Tests, die relativ lange gedauert haben. Aber 2002 ist dann ein Rapid Diagnosis Kit rausgekommen von der FDA. Und mittlerweile kann man diese Tests also schon sehr schnell durchführen. Und die sind super verlässlich und super gut. Also da gab es super Weiterentwicklungen. Und wie gesagt, das hat einerseits ermöglicht, dass Leute schnell diagnostiziert werden. Andererseits hat das Blutprodukte um einiges sicherer gemacht. Gut, was hat sich bei Impfstoffen getan? Viel und doch nicht viel. 1987 ist schon das erste Vakzin gegen HIV getestet worden. Also man hat da schon sehr früh versucht, Impfstoffe herzustellen. Aber dieses Virus mutiert eben relativ schnell und wenn sich's mal ins Genom eingeschrieben hat, wird man es nicht mehr los. Also es ist echt schwierig, da einen Impfstoff zu machen. In den letzten, im Prinzip 40 Jahren, sind sehr viele Impfstoffe getestet worden gegen HIV, mit dem Resultat, dass bisher eigentlich keiner funktioniert hat, zumindest in Menschen. Was man erwähnen sollte, es gab sogar eine Impfstoffstudie, den STEP Trial, das war eine Phase 2b Studie, wo man einen Vektorimpfstoff verwendet hat, der auf Adenovirus 5 basiert hat. Und da hat man sogar gesehen, dass die Leute, die geimpft waren, ein etwas höheres Risiko hatten, sich mit HIV zu infizieren. Man weiß nicht genau, warum das so war, aber soweit ich weiß, war das statistisch signifikant. Möglicherweise vielleicht, weil Adeno 5 CD4-T-Zellen aktiviert und die dann dadurch leichter zu infizieren sind, aber es ist nicht ganz klar. Man hat natürlich sehr viel gelernt, was Immunität gegenüber HIV betrifft. Mit der Entwicklung von Technologien, die es erlaubt haben, monoklonale Antikörper aus Menschen zu gewinnen, hat man da auch viele Antikörper gefunden, die breitenwirksam neutralisieren. Also das Problem ist ja normalerweise, man macht Antikörper gegen HIV und dann mutiert es und dann neutralisieren die nicht mehr. Aber man hat eben seltene Antikörper gefunden, die alle oder ganz, ganz viele Isolate neutralisieren. Man hat aber auch gesehen, dass das meistens Antikörper sind, die erst über Zeit entstehen in infizierten Personen, dann nicht in genügender Konzentration, um die Infektion wirklich loszuwerden. Aber es gibt eben Leute, die Antikörper machen können, die wirklich eine breite Neutralisation gegenüber HIV aufweisen. Man hat gesehen, die brauchen ganz viel Affinitätsreifung, das heißt, die brauchen sehr lange Zeit, bis sie entstehen. Und da arbeitet man jetzt gerade an Impfstoffkonzepten, wo man eben den Impfstoff entweder sehr, sehr oft gibt, in ganz kleinen Dosen, oder aber ein System verwendet, wo der Impfstoff im Körper über lange Zeit in geringer Konzentration abgegeben wird. Also da tut sich gerade recht viel, auch was das Design dieser dieser Impfstoffe betrifft, der Antigene, also da handelt es sich meistens um das Glykoprotein, das Envelope-Protein, das verwendet wird als Antigen. Da tut sich gerade viel, aber wie gesagt, es ist noch nicht zum Durchbruch gekommen. Also wir haben nach wie vor keinen Impfstoff gegen HIV. Und das ist auch was man vielleicht im Kopf behalten sollte. Bei SARS-CoV-2 hatten wir sehr schnell einen Impfstoff. Das hätte aber auch anders ausgehen können. Das hätte auch so sein können wie bei HIV. Bei SARS-CoV-2 hat eigentlich jedes Impfstoffkonzept funktioniert, das getestet wurde. Bei HIV hat bis jetzt noch kein einziges Impfstoffkonzept funktioniert, das getestet wurde. Und ja, das ist aber schon sehr lang her, dass das Virus aufgetaucht ist und man hat da schon sehr viel probiert. Also ich glaube, bei einer neuen Pandemie kann man auch Pech haben und es taucht ein Virus auf, bei dem es eben extrem schwierig ist, Impfstoffe herzustellen. Also wir hatten mit SARS-CoV-2, was Impfstoffe betrifft, ziemliches Glück. Also ja, Impfstoffe bisher noch nicht von Erfolg gekrönt für HIV. Aber es gibt durchaus Entwicklung. Wo es sehr viel an positiven Nachrichten gibt, ist bei Therapien und Prophylaxen. Also da gab es riesige Durchbrüche und da stehen wir momentan sehr gut da. Grundsätzlich ist es so, ich werde zu den Targets noch kommen, aber wenn man Medikamente gegen Virusinfektionen entwickelt, ist es meistens so, dass man Teile des Virus mit diesen Medikamenten, mit diesen Molekülen angreifen muss, die eben spezifisch für das Virus sind und die unser Körper nicht hat. Also oft sind das Enzyme oder funktionelle Proteine, die eben das Virus hat, aber die im menschlichen Körper nicht vorkommen. Und wie gesagt, zu den Targets hier werden wir noch kommen. Das erste antivirale Medikament, das zugelassen wurde für HIV, wurde schon 1987 zugelassen. Und zwar ist das Azithromycin, besser bekannt unter dem Namen ACT, also AZT. Und was das macht, das ist ein Inhibitor reversen Transkriptase. Also diese reverse Transkriptase ist auch eine Polymerase, die muss im Prinzip DNA herstellen. Und dieses ACD wird von der Polymerase eingebaut, wenn das eben diese DNA herstellt, diese DNA-Kette herstellt, die dann in unser Genom eingebaut wird. Und wenn das ACD eingebaut wird, dann brechen diese Ketten ab. Das heißt, die Polymerase schafft das nicht, diese DNA herzustellen, die ins Genom eingebaut wird. Und das war ein ganz gutes Konzept. Das Problem ist nur, dass diese Viren, diese HIV-Viren sehr schnell mutieren und dann relativ schnell resistent werden. Also ACD hatte am Anfang schon einiges an Erfolg, aber ACD allein kann die Infektion nicht aufhalten, beziehungsweise die Entstehung von AIDS nicht aufhalten. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. 1996 hat man dann die erste, das nannte man damals Highly Active Antiretroviral Therapy oder HART, die erste Kombinationstherapie entwickelt. Ich glaube, das waren zwei reverse Transkriptase-Inhibitoren und ein Protease-Inhibitor. Und diese Kombination dann viel besser funktioniert. Da hat man nämlich versucht, unterschiedliche Teile des Virus auf einmal anzugreifen und dann ist es für das Virus nicht mehr so einfach, dem zu entkommen. Und im Prinzip sind alle Therapien für HIV, die man momentan verwendet, solche Kombinationspräparate. Und das schafft es eben wirklich, das Virus unter Kontrolle zu halten. Und da gibt es eben unterschiedliche Teile des Virus, die man angreifen kann mit solchen Medikamenten, beziehungsweise unterschiedliche Abschnitte des Lebenszyklus. Und da gibt es momentan 5 unterschiedliche Klassen von antiviralen Medikamenten, die eben unterschiedliche Lebenszyklusabschnitte beziehungsweise Teile des Virus angreifen. Einerseits sind es Entry Inhibitors, also ja, im Prinzip Wirkstoffe, die verhindern, dass das Virus in die Zelle reinkommt. Einer der Beispiele hier ist Maraviroc. Das ist ein Medikament, das im Prinzip die Interaktion zwischen dem Virus und dem CCR5-Rezeptor verhindert. Das heißt, das Virus kann an den Rezeptor nicht mehr binden und dann kann das Virus nicht in die Zelle rein. Wir haben das letzte Mal besprochen, dass statt dem CCR5-Rezeptor auch der CXCR4-Rezeptor verwendet werden kann vom Virus. Maraviroc blockt das nicht, aber es gibt andere Entry-Inhibitors, die diese CXCR4-Interaktion auch blockieren können. Also das ist was, was in Kombinationstherapien sehr oft drinnen ist. Dann haben wir schon besprochen, die reverse Transkriptase-Inhibitoren wie ACT, aber da gibt es eine ganze neue Generation davon, die teilweise um einiges wirksamer sind. Und da gibt es auch unterschiedliche, die man kombinieren kann. Dann gibt es Integrase-Inhibitoren. Also Integrase ist das Enzym, das dann das DNA-Stück, das da die reverse Transkriptase gebastelt hat, ins Genom einbaut. Und dieses Enzym kann man auch inhibieren. Dann braucht HIV eine Protease, infektiöse Viren herstellen zu können. Wenn man diese Protease inhibiert, und das kann man auch machen mit Medikamenten, dann stellen die Zellen nicht infektiöses Virus her. Das heißt, die Viren, die aus den Zellen dann rauskommen, können keine neuen Zellen mehr infizieren. Und die neueste Klasse ist Capsid-Inhibitoren. Da fällt das Lenacapavir darunter, das eben eins der neuesten Wirkstoffe ist, die lang anhaltend vor HIV schützen. Anfangs war das, wenn man diese Kombinationstherapien nehmen musste, relativ kompliziert, weil das viele verschiedene Pillen waren. Mittlerweile hat man das auch zwischen den Herstellern dieser unterschiedlichen Medikamente koordiniert. Und das ist oft nur mehr eine Pille pro Tag, die maßgeschneidert ist für bestimmte Therapie. Und das nimmt man dann eben. Und das unterdrückt wirklich die HIV-Replikation im Körper. Die Idee ist, dass man das so weit unterdrückt, dass man weniger als 50 Genomkopien des Virus pro Milliliter Blut findet. Wenn es unter 50 sind, das ist beziehungsweise oft undetektierbar, gibt es im Prinzip keine Entwicklung von AIDS. Und das ist, also man hat zwar die Infektion, erkrankt aber dann nicht. Beziehungsweise wenn das Virus nicht mehr detektierbar ist, kann man es auch nicht mehr weitergeben. Also das hat man gesehen, das hat man untersucht. Das heißt, auch Leute, die HIV-infiziert sind, wo man das Virus grundsätzlich nachweisen kann, aber eben wo man unter 50 Kopien pro Milliliter Blut ist, wenn diese Leute ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, geben sie das Virus auch an den Partner nicht mehr weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die andere Geschichte ist, dass viele dieser antiretroviralen Medikamente auch verwendet werden können, um die Weitergabe von HIV von werdenden Müttern auf die Babys stoppen zu können. Das funktioniert mittlerweile auch recht gut. Also wenn man weiß, dass eine Mutter HIV-positiv ist oder jemand, der HIV-positiv ist, einen Kinderwunsch hat, dann kann man das medikamentös wirklich so managen, dass es nur mehr in ganz, ganz seltenen Fällen zu Übertragungen kommt. Das ist natürlich auch super. Wenn man sich das jetzt anschaut, in Ländern, wo die Gesundheitsversorgung optimal ist, wo man Zugang zu diesen Therapien hat, ist es eigentlich so, dass jemand, der mit HIV infiziert ist, relativ normales Leben hat. Diese Medikamente haben Nebenwirkungen, es kann auch gesundheitliche Probleme geben mit HIV, auch wenn die Replikation unterdrückt ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Leute eigentlich ein normales Leben mit einer fast normalen Lebensspanne haben. Also wir sind von einer Situation ausgegangen in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, wo eine HIV-Infektion eigentlich ein sicheres Todesurteil war. Und wir sind jetzt angelangt bei einer Situation, wo eine HIV-Infektion zwar ein Problem ist, aber grundsätzlich ein fast normales Leben ermöglicht wird eben durch diese Therapien. Und das ist schon ein großer Sprung. Wir sind noch nicht so weit wie bei HCV, wo man es wirklich eliminieren könnte, obwohl es da ein paar Fälle gibt bei HIV, über die werden wir gleich reden. Aber grundsätzlich ist das Problem schon um einiges besser geworden. Wie gesagt, wir sprechen hier von Ländern, wo es einen Zugang zu guter medizinischer Versorgung gibt. In vielen Ländern ist das aber nicht der Fall und dort ist das nach wie vor ein Riesenproblem. Das sind Therapien. Es gibt aber mittlerweile auch eine Prophylaxe. Eines ist eben diese Pre-Exposure-Prophylaxe. Die kann man nehmen, wenn man weiß, dass man sexuellen Kontakt haben könnte mit Personen, wo ein Risiko besteht. Das kann man davor nehmen und das verhindert dann im Prinzip eine Ansteckung. Das funktioniert auch sehr gut. Und das kann man, wie gesagt, in Tablettenform davor nehmen. Und mittlerweile gibt es auch eine Version, wo man 6 Monate lang Schutz hat. Das kann man injizieren. Das ist eben dieses Lenacapavir. Das ist seit kurzer Zeit zugelassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das im deutschsprachigen Raum auch verwendet wird, aber grundsätzlich ist das zugelassen worden und hat echt gute Daten, was Verhinderung von HIV betrifft. Also da gibt es auch, was Prophylaxe betrifft, ziemliche Fortschritte. Das Problem mit diesen Prophylaxen ist manchmal, dass man, bevor es die gab, aufgepasst hat und geschützten Sex gehabt hat, weil man sich eben nicht mit HIV anstecken wollte und dadurch aber auch vor anderen Geschlechtskrankheiten geschützt war, wie Syphilis und Gonorrhoe zum Beispiel, vor dem die Leute eigentlich weniger Angst haben. Aber jetzt dadurch, dass es diese Prophylaxen gibt, zumindest in den USA, sind da viele Leute jetzt weniger vorsichtig und die Syphilis- und Gonorrhoe-Fälle sind ziemlich raufgegangen. Aber eben die HIV-Infektionen können durch diese Pre-Exposure-Prophylaxis oder PrEP verhindert werden. Ich habe kurz vorher gesagt, dass es im Prinzip keine Heilung bei HIV gibt. Man kann es nicht eliminieren. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Man kann, und das ist auch schon gemacht worden, in einer Handvoll Fällen. Der erste Fall, wo HIV eliminiert wurde aus einer Person, war der Timothy Ray Brown, das war 2007. Der hatte Leukämie und ist in Deutschland behandelt worden. Und zwar während da gibt es eine Bestrahlungstherapie und im Endeffekt wechselt man sozusagen das Immunsystem aus. Da gibt es dann eine Knochenmarkstransplantation von einem Spender, der eben dazu passt. Und ja, die Immunzellen regenerieren sich dann eben aus diesem Spendermaterial. Und in dem Fall, das war im 2007, dieser Timothy Ray Brown hatte HIV und der Spender, von dem er das Knochenmarkstransplant bekommen hatte, war homozygot für diese CCR5-Deletion. Die haben wir letztens besprochen, wenn man die hat und man homozygot ist, dann kann man sich nicht mit HIV infizieren. Und dieser Timothy Ray Brown hat eben Material, Spendermaterial von einer Person bekommen, die diese Deletion hatte. Und im Endeffekt hat sich das Immunsystem bei dem dann zurückentwickelt und es hat sich herausgestellt, der ist jetzt HIV-negativ. Da wird als Berlin Patient bezeichnet, weil es eben in Berlin durchgeführt wurde. Und das kann man natürlich nicht einfach so machen. Das hat sehr hohe Risiken, wenn man jemand eine Knochenmarkstransplantation gibt. Da kann es während der Phase, wo man im Prinzip kein Immunsystem hat, zu sehr schweren Infektionen kommen und Leute sterben dann dran an diesen Infektionen. Also das ist nicht was, was man jetzt mit jeder Person, die HIV hat, machen könnte. Aber das ist eben in einer Handvoll Fällen, weil die Leute eben Leukämie hatten und dann eben sowieso eine Transplantation bekommen mussten, passiert. Und es gibt eben jetzt diese Handvoll von Menschen, denen HIV eliminiert wurde. Noch ein bisschen was zur momentanen Situation. Grundsätzlich historisch haben sich etwa 90 Millionen Menschen global mit HIV infiziert. Man schätzt, dass etwa 44 Millionen Menschen bisher an HIV gestorben sind. Also das ist schon eine riesige Anzahl von Menschen. Und momentan ist es so, dass die Situation zwar sich verbessert hat, aber es gibt jetzt auch wieder einen Dämpfer, und zu dem wir noch kommen, das hat da mit der momentanen politischen Situation in den USA zu tun. Also wenn man sich global anschaut, etwa 0,7% Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 49 sind positiv für HIV, also global gesehen, und der Großteil der HIV-Infizierten befinden sich momentan in Afrika. Hier, wenn man sich die gleiche Altersgruppe anschaut, sind etwa 3,4% positiv. Wenn man sich anschaut, auf welche Länder das spezifisch fokussiert, also es gibt Länder in Afrika, die extrem hohe HIV-Positivitätsraten haben. Eswatini ist eins davon, das hat 28% Positivität. Botswana ist sehr hoch mit 23%. Lesotho mit 26%, Simbabwe auch mit 23%. Also da gibt es einige Länder, wo ein Viertel oder mehr als ein Viertel der Einwohner im Erwachsenenalter HIV-positiv sind. In Südafrika sind es etwa 14%, aber weil Südafrika sehr groß ist, das ist eine sehr große Anzahl an HIV-Infizierten. Und Nigeria zum Beispiel ist um einiges geringer als 2,2, aber die haben halt auch eine riesige Bevölkerung und deshalb sehr, sehr viele Personen mit HIV-Infektionen. Aber es gibt nicht nur in Afrika Länder mit sehr hohen Raten, auch außerhalb von Afrika gibt es Länder, die hohe HIV-Raten haben. Belize zum Beispiel in Mittelamerika ist ein Beispiel, die haben 3%, Haiti hat 2,2%, Jamaika ist mit 1,6% recht hoch, Russland ist recht hoch mit 1,5%, das hätte man nicht gedacht, aber die haben ein ziemliches HIV-Problem. Thailand liegt bei 1,3% und die Bahamas liegen bei 1,1%. Das kann man vergleichen, in den USA sind es etwa 0,4%, in Deutschland sind es, glaube ich, so 0,25% und Österreich ist noch um einiges niedriger als Deutschland. Also in vielen westlichen Ländern ist das ziemlich unter Kontrolle. Das hat eben viel mit Ressourcen zu tun. Kann man testen, wie leicht sind Tests zugänglich und dann auch mit Aufklärung und Zugang zu Therapien, eben wenn man Therapie bekommt und die Therapie anschlägt und das gut funktioniert, dann kann man sie auch nicht mehr weitergeben. Wenn aber keine Therapie vorhanden ist, wenn es keine diagnostischen Möglichkeiten gibt, man vielleicht gar nicht weiß, dass man positiv ist, dann gibt man es natürlich weiter und das ist eben das große Problem. Aber wie gesagt, die Situation hat sich an sich um einiges verbessert. Allerdings gibt es da gerade ein Problem. Viel von diesen Therapien, viel von den diagnostischen Werkzeugen, vor allem in Ländern, die wenig Ressourcen haben, ist halt von den USA finanziert worden. Und zwar über USAID. Und das Funding ist jetzt abgestellt worden. Das heißt, in vielen Ländern, wo es Behandlung gab, wo es PrEP gab, wo es klinische Studien gab, wo es gute diagnostische Mittel gab, obwohl eben die Infrastruktur nicht so gut ist, in vielen dieser Ländern ist das über die USA finanziert worden. Und die USA haben jetzt beschlossen, dass sie das nicht weiter finanzieren. Und da gibt es jetzt eben Schätzungen von UNAIDS, also das ist die UN-Abteilung, die AIDS über hat, dass aufgrund dieser Streichungen in den USA es global wahrscheinlich 6,6 Millionen neue HIV-Infektionen geben wird und ungefähr 4,2 Millionen AIDS-Tote zusätzlich. Das sind Schätzungen. Es ist nicht klar, ob das passieren wird, ob das vielleicht von anderen Ländern ein bisschen abgefangen werden kann. Aber das sind halt politische Entscheidungen, die in den USA gefällt werden, die dann aber auch global wirklich einen großen Einfluss haben auf Erkrankungen, auf Infektionen mit HIV, AIDS-Raten. Aber das ist natürlich auch bei anderen Erkrankungen problematisch, wie jetzt beim momentanen Ebola-Ausbruch in der DRC. Das zeigt aber auch, dass die USA doch relativ viel Hilfe global geleistet haben. Und wenn das wegfällt, ist das ein großer Einschnitt. Ja, hoffentlich dreht sich das bald wieder und hoffentlich geht's bald wieder in die richtige Richtung. Also, um das jetzt zusammenzufassen, bei HIV hat sich extrem viel getan. Wir sind in zumindest westlichen Ländern mit guter Gesundheitsinfrastruktur von einer Erkrankung weggegangen, die zum sicheren Tod geführt hat, zu einer Erkrankung, die durchaus gemanagt werden kann und eigentlich ein relativ normales Leben erlaubt. Es gibt weiter gute Entwicklungen, die Prophylaxen und Therapien verbessern sich ständig. Vielleicht kommt es auch noch zum Durchbruch bei der Entwicklung von Impfstoffen. Mal schauen. Es kann durchaus sein, dass das irgendwann der Fall sein wird. In Ländern mit wenig Ressourcen nach wie vor ein riesiges Problem und die Situation wird eben jetzt durch die US-Kürzungen verschlimmert. Das war's für heute. Das war die zweite Episode zu HIV. Wie immer, wenn es Fragen, Anmerkungen, Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.